Dürft euch gerne setzen. Gott ist so ein guter Vater. Und er liebt uns. Gibt diese Geschichte, die ich so gerne mag, von es war einer Pfingstgemeinde hier in Deutschland. Der Pastor hat erzählt, dass ein Mädchen nach vorne kam, 16 Jahre, total verängstigt, zitternd am ganzen Körper. Ich glaube, ich habe ein Wort und der Herr möchte, dass ich das heute von vorne sage. Und der Pastor, okay. Und er so, ja, es ist auch wirklich nur ganz kurz. Und dann irgendwann hat der Pastor sie nach vorne gerufen während des Gottesdienstes und sie stand da vorne, schlackernde Knie. Der Herr liebt dich. Und natürlich, wie sich das gehört, gucken sich die ganzen Pastoren und Ältesten an. Und hinterher kam eine Frau oder ein Mann, ich glaube es war eine Frau, auf dieses 16-jährige Mädchen zu und hat gesagt, ich war bereit, mir heute das Leben zu nehmen. Und ich habe heute Morgen zu Gott gesagt, ich gehe jetzt in einen Gottesdienst und wenn du mir sagst, dass du mich liebst, dann weiß ich, dass dieses Leben es wert ist zu leben. Und ich habe auch gedacht, mein erstes war auch, Gott liebt dich, wie schön. Das Pastorale ist dann so dieses, ach ja, herrlich. Erstens, sie hat nichts Falsches gesagt. Zweitens kam dann der Gedanke, ja, das ist ja schön, aber dann kann man ihr auch helfen, vielleicht gibt es da Wege, das anders und was weiß ich. Ne? Man denkt dann so gleich in die Richtung, so als Leiter, wie könnte man da jetzt irgendwie helfen? Da musste man überhaupt nicht helfen, das war alles völlig in Ordnung, so wie es war. Und aber die Liebe Gottes kann so viel tun. Was wir gerade gesungen haben, ist eine Offenbarung. Ich habe letzte oder vorletzte Woche, es gibt so eine Gruppe, so ein paar Prediger, es ist keine Denomination, aber es ist so eine bestimmte, so ein Bereich im Leib Christi. Ich höre mir die Predigten ganz gerne an und gucke mir die Sachen gerne an und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gedacht, du, Herr, ich verstehe das nicht. Die haben sehen sehr viele Resultate, was Heilung angeht, also teilweise Totenauferstehung, alles fantastisch, wunderbar. Aber da gibt es so ein paar Sachen, wenn die lehren, die sind nicht nur falsch, die sind richtig falsch. Und ich bin einfach, Herr, wie, also ich sage ja nicht, dass Gott da nichts machen kann, niemand ist perfekt. Aber ich habe mich gewundert, weil sie bauen auch die Sachen dann darauf auf und so weiter. Und ich habe gedacht, Herr, aber, und dann hat er richtig zu mir gesagt, so, ist dir aufgefallen, was das ist, wovon sie am meisten reden? Nicht? Dass du sie liebst. Und er, richtig. Und nur die Offenbarung, dass Gott ein guter Vater ist und dass Gott uns liebt, egal was du sonst weißt oder nicht weißt, über Heilung oder über Versorgung oder über Hilfe im Leben oder so, wenn man nur das weiß, hat man es eigentlich schon. Gott ist gut, Gott liebt uns. Und alles, was von ihm kommt, ist gut. Es fühlt sich nicht immer gleich gut an, aber es ist gut, weil er uns liebt. Preist den Herrn. Also gut, jetzt wo wir wissen, dass Gott uns liebt, kommt jetzt die Predigt. Ihr könnt aufschlagen in 1. Korinther 14. Wir haben über das Sprachengebet gesprochen in den letzten Gottesdiensten. Sprachengebet, Zungenrede, Sprachenrede, Zungen, beten in Zungen, beten in anderen Sprachen, wie auch immer man es nennen will. In Zungenreden ist nur eine alte Art und Weise auszudrücken, in anderen Sprachen zu reden. Wir haben uns angeguckt, dass es nach der Bekehrung ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist gibt. Wie man es auch immer nennen will, es gibt da etwas, was Gott uns schenken will, eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist nach der Bekehrung. Und wir haben auch gesehen, dass er damit uns etwas schenken will, nämlich die Möglichkeit, in anderen Sprachen, in himmlischen Sprachen, ihn zu preisen, ihn anzubeten. Und da gibt es auch noch viele andere Aspekte, aber wir haben gesagt, da gucken wir jetzt erstmal für ein paar Sonntage drauf. Auf einfach wir persönlich das Beten in anderen Sprachen. Wenn du gar nicht weißt, was das ist, dann haben wir die ganzen Predigten online als MP3 und erklären das. Aber wir haben dann angefangen, uns anzugucken, drei Vorteile, die es gibt beim Sprachengebet, die wir haben, die andere nicht haben. Nur weil wir mit dem Heiligen Geist getauft sind oder in anderen Sprachen reden, sind wir nicht besser. Auf keinen Fall. Wir sind nicht besser als andere Christen, aber wir haben es besser als andere Christen. Es gibt etwas, was wir von Gott angenommen haben, was er allen schenken will, was andere nicht haben. Das heißt nicht, dass die blöd sind oder dumm oder nichts hinkriegen, überhaupt nicht. Aber es gibt etwas, was Gott auch ihnen schenken will, was sie noch nicht empfangen haben. Und die wir es empfangen haben, die wir in anderen Sprachen sprechen, manchmal brauchen wir Ermutigung, das zu pflegen, und manchmal wissen wir einfach gar nicht, was es damit auf sich hat. Deswegen haben wir uns angeguckt und wir haben gesagt, zum Beispiel sagt die Bibel, wenn wir in anderen Sprachen beten, es betet unser Geist, es betet der Heilige Geist durch uns, das heißt, es ist vollkommenes Gebet. Die Bibel sagt, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, dann hilft uns der Heilige Geist, der hilft unserer Schwachheit auf. Wenn wir schwach sind, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir eigentlich überhaupt nicht mehr reden wollen oder beten oder wie auch immer, dann gibt es etwas, was wir tun können im Geist, was uns hilft, wo der Heilige Geist unserer Schwachheit aufhilft und betet durch uns. Wow. Dann als zweites haben wir uns angeguckt in Jesaja 28, als Gott das verheißen hat, dass er so etwas geben möchte, hat er gleichzeitig gesagt, das ist die Ruhe, das ist die Erfrischung. Das heißt, es gibt dieses Element, wenn wir im Geist beten, wenn wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, wo Ruhe und Erfrischung kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Mann, brauchen wir das hin und wieder. Wenn wir so diesen Moment haben, wo wir sagen, oh, ich könnte jetzt echt ein Nickerchen machen. Und euer Ehepartner sagt, Schatz, du bist gerade aufgestanden, wir sitzen am Frühstückstisch. Du musst zur Arbeit. Wenn wir diese Momente haben, bei uns in der Familie wird immer gesagt, ich habe jetzt gerade einen toten Punkt. Kennt ihr das oder nicht? So, wenn man so dieser Punkt ist man will sich einfach noch hinlegen, hat man bei uns immer gesagt, ich habe gerade so einen toten Punkt. Ja, aber der Heilige Geist will uns ja Leben geben. Und das sind die Momente, wo da Ruhe und Erfrischung kommt. Geistlich, aber es hat Auswirkungen auf uns, auf unsere Seele und sogar auf unseren Leib, sagt die Bibel. Und dann das Dritte. Es gibt noch viel mehr, aber das, worüber wir jetzt sprechen, das Dritte, was wir uns angucken wollen, ist in 1. Korinther 14 und wir lesen die Verse 2 bis 4. Und da heißt es, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es. Sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also erstens, hier geht es um Sprachenrede, in Sprachenreden und prophetische Rede, besonders eben, wenn man als Gemeinde zusammenkommt. Und es heißt ja, wenn ihr aber in einer Sprache redet und es versteht keiner, dann hilft das dem anderen ja nicht. Es ist ja schön, der kann dir zugucken, kann ein bisschen Däumchen drehen, ist ja toll, dass du voll die Party mit Jesus hast, so auf deinem Sitz, aber das hilft dem ja nicht. Und wenn wir zusammenkommen, kommen wir ja nicht zusammen, damit wir alle schön einzeln da sitzen können und guckt mich bitte niemand an, dann können wir auch einfach zu Hause sitzen und christliches Fernsehen weitergucken. Das ist ja gerade der Punkt, dass wir zusammenkommen, dass wir uns einander ermutigen und das nützt dann halt nichts, wenn ich hier vorne stehen würde und irgendeiner Sprache rede, die ihr nicht versteht. Das ist ja schön. Dann geht ihr nach Hause und sagt, haha, das war aber witzig. Aber es hilft euch nicht. Prophetische Rede ist was anderes, weil das ist etwas, was in einer Sprache ist, die man versteht. Das ist etwas, wo Gott auferbaut, wo Gott ermutigt und so weiter. Darum geht's hier. Und dann heißt es aber trotzdem ganz klar, was das Sprachengebet mit dir aber macht, ist, es baut dich auf. Und das ist das Dritte, was wir uns angucken wollen. Einer der Segnungen, die mit dem Beten, mit dem Reden in anderen Sprachen kommen. Es baut dich auf. Es dient dir zur Auferbauung. Obwohl du es auch nicht verstehst. aber es ist etwas, was bei dir geistlich passiert, wo dein Geist, wo der Heilige Geist durch deinen Geist betet, durch deinen Geist spricht und darum geschieht es, dass du tatsächlich auferbaut wirst, selbst wenn du es auch nicht verstehst. Aber es geschieht eine Auferbauung bei dir. Und das Wort auferbauen ist ganz faszinierend im Griechischen, denn es bedeutet genau das. Aufbauen. Stein auf Stein, als würdest du ein Haus bauen. In Epheser 4 heißt es, dass Gott uns Leiterschaftsämter gegeben hat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Warum? Zur Erbauung des Leibes Christi. Das ist genau das gleiche Wort, zum Aufbau des Leibes Christi. Und dann heißt es, damit wir wachsen, immer weiter zu ihm hinwachsen, denn wir sind ein Leib. Und es gibt diese zwei Bilder im Neuen Testament für die Gemeinde. Das eine ist ein Haus oder auch ein Tempel und das andere ist ein Leib, ein Körper. Und ganz, ganz oft sehen wir, wie das verglichen wird und wie da Beispiele hin und her geschoben werden. Guck mal, genauso wie es da ist, ist auch hier und genauso wie es da ist, ist auch hier. Aber bei beiden Bildern, Haus und Körper, geht es um etwas auferbauen, etwas wachsen. Das heißt dann später in Epheser 4, dass wir zu Jesus hinwachsen. Es geht darum, ein Ziel zu erreichen, ein Gebäude fertigzustellen, ein Gebäude aufzubauen, ein Ziel zu erreichen. Das Wort kann auch übersetzt werden mit Fortschritt machen. Weitergehen, dass es weitergeht, dass es nicht stehen bleibt oder sogar zurückgeht, sondern Gott möchte, dass es weitergeht, dass es auferbaut wird, dass es groß wird, stark wird, kräftig wird, genauso wie ein Körper, der wächst. Und die Bibel sagt, dass einer der Dinge, die Gott uns gegeben hat, das Beten in anderen Sprachen ist. Wir werden geistlich dadurch auferbaut. Klar, wir brauchen das Wort Gottes und das Wort Gottes ist das Wichtigste. Kann man sich geistlich aufbauen, ohne in anderen Sprachen zu reden? Ja. Hat Gott uns etwas gegeben, was wir haben, was wir immer und überall und ständig, egal wie schwach wir sind, selbst wenn wir das Ding nicht mehr halten können, was wir tun können, damit trotzdem der Geist unserer Schwachheit aufhilft? Ja. Gott möchte, dass wir auferbaut werden, geistlich auferbaut werden. Und einer der Gründe übrigens, warum er uns Leiterschaft gegeben hat, geistliche Leiterschaft. Und ich habe die Frage schon mal gestellt, letztes Mal oder vorletztes Mal, aber wenn ihr zu einem geistlichen Leiter kommt oder zu einem Pastor und ihr sagt sowas wie, oh, hilf mir mal und ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin so niedergeschlagen und mir geht es einfach nicht gut und ich habe so den Eindruck, dass so in meinem Glaubensleben, klar, und im Gottesdienst, das ist zwar so schön, aber dann komme ich nach Hause und es fällt mir so schwer, das zu leben und ich weiß halt nicht, wie das alles funktionieren soll und vielleicht kannst du mir da irgendwie helfen. Wie würdet ihr reagieren, wenn das Erste aus meinem Mund wäre, wie oft redest du in anderen Sprachen? Wie oft betest du im Geist? Der erste Gedanke, ich weiß nicht, wie ihr seid, vielleicht kulturell gepolt oder so, wie ihr in der Gemeinde aufgewachsen seid, ist, oh, ich bin wirklich Teil von so einer Gemeinde. Das ist das Erste, was dir einfällt. Okay, es ist nicht das Erste, was mir einfällt. Aber es ist eine der Dinge, die mir einfallen. Weil Gott uns das gegeben hat zum Auferbauen. Ich habe nicht gesagt, dass du dich jetzt irgendwo hinsetzt und sagst 2 Sekunden Schabababa und auf einmal ist alles wunderbar. Das ist genauso ein Blödsinn. Aber es gibt etwas, von dem Gott gesagt hat, wenn wir das tun, wenn wir das nutzen, wenn es Teil unseres Gebetslebens ist, wenn wir es täglich einsetzen, es baut uns auf. In Judas Kapitel 1, Vers 20 heißt es, baut euch selbst auf eurem allerheiligsten Glauben. Das heißt, ja, der Herr baut das Haus, der Herr baut die Gemeinde, aber es gibt etwas, was wir tun können, um uns selbst aufzubauen. Preist den Herrn für Jesus, der die Gemeinde baut. Preist den Herrn für Pastoren. Aber preist den Herrn, dass wir etwas haben, das wir uns selber aufbauen können. Warum können wir das? Weil Jesus in jedem von uns ist, weil der Heilige Geist in jedem von uns ist. Und wenn wir im Geist beten und in diese Dinge im Geist, diese Geheimnisse sprechen, auch wenn unser Kopf sagt, sagt unser Geist, oh, Erfrischung, Ruhe, Wachstum, Stärke. Es ist etwas Gutes, etwas, was uns im Glaubensleben hilft. Und ein praktisches Beispiel möchte ich euch mitgeben, und zwar in Matthäus Kapitel 14. Nicht Markus. Matthäus. Matthäus Kapitel 14 und wir fangen an in Vers 22. Da heißt es, und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn, sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Das heißt, das ist die Geschichte, es ist überschrieben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist überschrieben mit Jesus geht auf dem See. Und das ist eigentlich das, was wir im Kopf haben. Jesus geht auf dem See. Und das nächste, woran wir denken, ist die wunderbare Geschichte, wo der ungläubige Petrus, der Kleingläubige, untergegangen ist. Jesus nahm seine Hand, zog ihn wieder raus, gut wie er ist, preist den Herrn. Wunderbar. Aber was wir oft vergessen ist, dass Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Er hat Jesus gesehen, hat gesagt, wenn du das bist, dann gebiete mir, dass ich zu dir komme auf dem Wasser. Jesus sagt, komm. Und das heißt, er stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Eigentlich sollte das Ding heißen, Jesus und Petrus gehen auf dem Wasser. Aber was dann passierte, ist, dass Petrus seine Augen von Jesus abwendete und auf die Wellen. Und in dem Augenblick fing er an zu sinken. Das heißt, er bekam Angst, Furcht kam, er fing an zu sinken und Jesus preist den Herrn, half ihm raus. Aber hinterher redet Jesus mit ihm und sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Du Kleingläubiger. So, jetzt nur mal so, was ihr jetzt, wenn ihr das hört. Aus dem Boot zu steigen, seinen Fuß auf das Wasser zu setzen und Schritte auf dem Wasser zu machen, ist das kleiner Glaube oder ist das großer Glaube? Würde ich sagen. Das klingt für mich nach ziemlich mutigem, kühnem Glaubenswandel. Hat überhaupt nichts von Kleinglauben. Das Interessante hier ist, dass das gleiche Wort, was mit klein übersetzt ist, auch mit kurz übersetzt werden kann. Etwas, was nur von kurzer Dauer ist. Petrus war kein Kleingläubiger, er war ein Kurzgläubiger. Er hatte Glauben. Er ist auf dem Wasser gegangen. Pow! Aber nicht lange. Nicht den gesamten Weg. Es kam dieser Punkt, wo die Wellen kamen, die Umstände haben auf einmal seine ganze Konzentration von Jesus abgezogen. Er hat darauf geschaut. Furcht kam und Furcht und Glaube in einem Herzen passt nicht. Das heißt, er hat dann Furcht erlaubt, ihn völlig zu übermannen und in dem Augenblick ist er gesunken. Und preist dem Herrn, Jesus stand da nicht und sagt, ich habe es doch gewusst. Okay, dann habe ich jetzt halt nur noch 11, einer weniger. Sondern natürlich hat er ihm geholfen. Gott liebt uns. Das ist ja das Problem, was die Leute mal in Glaubensgemeinden haben. Wenn ich nicht immer gesund und toll und super bin und reich und mit dem Rolls-Royce vorgefahren komme, denken alle Leute, Blödsinn. Wir sind alle an verschiedenen Orten, wir haben alle verschiedene Schwächen, wir haben alle, dafür sind wir ja da, um einander zu helfen. Und wenn wir dann tatsächlich irgendwo was machen sollten und wir haben es nicht gemacht, er hilft uns auf, er liebt uns. Aber trotzdem redet er hinterher mit Petrus und sagt hier, super, aber war ein bisschen kurz. Hätte länger sein können. Petrus hatte großen Glauben. Oder sagen wir es mal so. Ja, er hatte kühnen, großen Glauben. Er hatte aber keinen langen Glauben. Er hat nicht lange durchgehalten. Es war eigentlich nur etwas, was kurz, so punktuell einmal aus ihm rauskam und sobald aber irgendwie, wir haben darüber gesprochen, in das Gleichnis vom Seemann, wenn das Wort Gottes kommt und du nimmst das Wort Gottes mit Freude auf und dann im ersten Augenblick, wenn irgendwie was gegen dich kommt, wenn die Sonne kommt, wenn die Verfolgung kommt, dann auf einmal, nee, ich will damit eigentlich doch nichts mehr zu tun haben. Und so ein bisschen war das hier bei ihm. Eigentlich war das da. Eigentlich war der Glaube da. Und ich finde es ganz interessant, eigentlich brauchen wir gar keinen großen Glauben. Jesus hat gesagt, wie ein Senfkorn muss es nur sein. Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, wie groß der Glaube ist und wie toll der ist. Wichtig ist, unser Glaube ist in Jesus. Und zweitens, dass wir durchhalten, dass wir dranbleiben. Es ist interessant, dass Jesus nicht gesagt hat, ich bete, dass ihr jetzt alle den größten Glauben habt, den man sich nur vorstellen kann. Ne? Markus Kapitel 17, Jesus betete für seine Jünger und sagte, ich bete, dass ihr einen Glauben habt wie Bruder Hagen. Ich bete, dass ihr einen Glauben habt wie Kenneth Copeland. Ich bete, dass ihr einen Bonke-Glauben habt. Hat er nicht getan. Er hat gesagt, nö, wie ein Senfkorn. Wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zum Berg sprechen, dann könnt ihr zu den Bäumen sprechen und sie werden gehorchen. Das heißt, es kommt bei großem Glauben gar nicht so sehr darauf an, wie toll wir sind und wie super wir sind. Es kommt darauf an, dass wir durchhalten. Dass wir nicht sofort in dem Augenblick, wenn irgendwas auf uns zukommt, ha, das stimmt ja doch alles nicht, was die mir da erzählen. Ja, Heilung und so steht zwar irgendwie in der Bibel, aber seien wir mal realistisch. Es funktioniert ja nicht bei jedem. Nein, genau das ist ja das, was der Satan will. Genau das ist ja das, was er versucht. Und das Schlimmste daran ist, wenn man sagt, ich erlebe das halt so oft, auch bei mir. Es kommt dann so dieses, wenn man die Resultate nicht dann sieht, wenn man sie sehen will. Man wandelt nicht im Unglauben. Man glaubt immer noch, Heilung ist der Wille Gottes. Und man glaubt immer noch, dass Gott will, dass man versorgt ist. Und man glaubt immer noch für das Auto. Und man glaubt immer noch für dieses und jenes. Aber man hat sich trotzdem damit abgefunden, dass es jetzt halt so ist, wie es ist. Und es bleibt dann wahrscheinlich auch so. Und das ist ja auch in Ordnung. Und wir preisen Gott, wo auch immer wir sind. Das heißt aber nicht, dass wir uns abfinden müssen mit dem, wo wir sind. Gott möchte, dass wir dranbleiben, dass wir im Glauben stehen. Darum heißt es Kampf des Glaubens. Das ist der Kampf. Der Kampf ist nicht, dass wir so einen großen Glauben haben, dass wir einfach einmal wie so eine Walze über den Teufel rüber und das war's. Nein, da kommt immer wieder was und immer wieder was und immer wieder was und wir bleiben einfach dran. Aber wie kommen wir dahin? Oh, da gibt es so viel. Aber eine der Sachen, die Gott uns gegeben hat, ist, dass wir uns aufbauen können auf unserem allerheiligsten Glauben, indem wir in Sprachen beten. Das heißt in Judas 1, Vers 20, betet, es heißt, baut euch selbst auf eurem allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Das heißt, es gibt da diese Verbindung zwischen dem Beten in anderen Sprachen, Beten im Geist. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, fängt an uns aufzubauen geistlich. Und in diesen Momenten, wo du eigentlich deinen Blick von Jesus wegrichten willst, auf Symptome, auf Nachrichten, auf was auch immer da kommt, deine eigenen Gedanken, dein Fleisch oder sonst was. Es gibt dieses Werkzeug, diese Gabe, die Gott uns gegeben hat, die wir benutzen können, dass wir im Geist beten. Uns aufbauen, der Geist unserer Schwachheit aufhilft, wir Ruhe und Erfrischung bekommen, Erquickung. Ein Wort, das im Deutschen viel zu selten benutzt wird. Ich mag das, Erquickung. Aber dafür hat Gott uns das gegeben und das ist wunderbar und wir können ihm dafür danken. Und wartet nicht, bis diese Situation kommt, sondern wenn ihr Gemeinschaft habt mit ihm, wenn ihr betet, tut auch das. Betet mit eurem Verstand. Gott hat uns einen Verstand gegeben und Gott hat gesagt, wir sollen mit dem Verstand beten. Aber wisst ihr was? Da gibt es vielleicht Dinge, von denen Gott möchte, dass wir sie aussprechen, dass wir sie beten, dass wir sie sagen, von denen wir keine Ahnung haben. Aber unser Geist weiß es. Der Heilige Geist weiß es. Und dann sprechen wir diese Dinge, beten und es baut uns auf. Nicht unser Verständnis, aber uns, unseren Geist, unseren inneren Menschen. Preist den Herrn. Und es wird Auswirkungen haben auf alle anderen Bereiche. Amen. Amen. Gott ist gut. Also lasst uns ihm nochmal dafür danken, dass er so gut zu uns ist. Und denkt dran, es geht nicht um irgendein Zweiklassen-Christentum. Die einen sind ja so toll, die haben das, und die anderen sind so doof, die haben das nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist etwas, was unser liebender himmlischer Vater allen geben möchte. Und darum predigen wir auch und lehren, was diese Dinge angeht, weil wir glauben, dass das Leben mit Jesus viel besser, einfacher ist, wenn wir diese Kraft aus der Höhe, die Taufe mit dem Heiligen Geist, mit all dem, was damit kommt, empfangen. Amen. Preist den Herrn. Amen. Ob wir uns danach fühlen oder nicht. Er ist würdig. Amen. Es ist eine der Dinge, von denen David gesagt hat, dass er das seiner Seele sagen muss, manchmal. Lobe den Herrn, meine Seele, und all das, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und vergiss nicht all das, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt alle deine Sünden und heilt alle deine Gebrechen. Und da gibt es noch viele andere gute Dinge, die ihr alle im Psalm 103 nachlesen könnt. Aber bevor wir den Gottesdienst schließen, möchte ich einfach fragen, wenn hier jemand ist, der Jesus noch nie in seinem Leben angenommen hat, der noch nie sein Vertrauen, sein Glauben da hineingesetzt hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, deine Sünde getragen hat, die dich von Gott trennt, dann ist heute dein Tag. Die gute Nachricht ist, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Gottes Wunsch ist, dass keiner verloren geht, aber Sünde trennt von Gott. Aber Gott hat alles getan, damit das weggenommen wird. Wir müssen es nur im Glauben annehmen. Das heißt, wenn du hier bist, du hast es noch nie gemacht, möchte ich dich einfach einladen. Sobald wir den Gottesdienst schließen, komm hier nach vorne. Wir haben ein Team von Menschen hier vorne. Wir erklären dir das gerne, beten gerne mit dir, zeigen dir auch in der Bibel, vielleicht wenn du Fragen hast, die Antworten. Aber wenn du hier bist oder wenn du nicht sicher bist, wenn du nicht sicher bist, dass du ewiges Leben mit Gott hast, du wirst für immer beim Herrn sein, bei Jesus, bei deinem himmlischen Vater, dann komm auch nach vorne, wir würden dir gerne helfen. Wenn du hier bist und du hast die Taufe mit dem Heiligen Geist noch nie empfangen, du wurdest noch nie erfüllt mit dem Heiligen Geist, du wünschst dir auch dieses Beten in anderen Sprachen, dann komm auch nach vorne, wir würden dir auch da gerne helfen. Und wie immer, wenn es Gebetsanliegen gibt oder irgendwas anderes, dann komm gerne auch nach vorne, wir beten auch gerne mit dir. Ansonsten, wie immer, wir können Hilfe gebrauchen. Christian ist da hinten. Aber ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Habt eine gute Zeit und denkt dran, was auch immer passiert, ihr könnt immer vollkommene Gemeinschaft mit Jesus haben, vollkommenes Gebet beten, Geheimnisse im Geist aussprechen, Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, gestärkt werden, erfrischt und auferbaut. Amen. Amen. Gott segne euch.